Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung, zu der ich mich noch einmal mit Sandrana Nusselein getroffen habe. In ihrer letzten Sendung ging es um die indische Mythologie aus tiefen psychologischer Sicht. Und ihr Wissen darum hat mich das letzte Mal sehr bereichert und neugierig gemacht. Und als ich sie 2011 dann wieder in Prashanti Nilayam traf, wollte ich einfach noch mehr wissen. Und wir verabredeten uns noch einmal zu einem Gespräch. Wir legen auch diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Yada, yada, hi dharmasya. Glanirbhavati Bharata. Abhyuttanam dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Paritranaya sadhuna vinashaya cha dushkrita dharma samstapanarthaya sambhava.
Liebe Sandrana, als wir uns das allererste Mal trafen, kann ich mich erinnern, wie du enttäuscht warst, von Swami ständig indisch-mythologische Geschichten zu hören. Du hättest damals viel lieber Anweisungen gehabt, wie du dich verhalten sollst. Mhm. Diese Ungeduld ist dann aber ziemlich schnell gewichen, nachdem du dich dann wirklich darauf eingelassen hast und hast festgestellt, dass diese mythischen Bilder Entsprechungen bei den Menschen haben, mit denen du arbeitest. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Inzwischen hast du selber Feuer gefangen, sag ich mal, und du hast dich auf gleiche Weise jetzt mit der Bibel beschäftigt. Und auch hier zeigen sich diese inneren archetypischen Bilder. Was ich mich manchmal gefragt habe, und darüber würde ich jetzt gerne von dir mehr wissen, also meine erste Frage, wie ist das eigentlich mit unserer christlichen Schöpfungsgeschichte? Gibt es da eine Parallele zur indischen Mythologie?
Ja, also es gibt eine ganze Menge Parallelen. Da wäre jetzt zum Beispiel zu nennen, dass in der Schöpfungsgeschichte unserer christlichen Religion, die ja die Basis ist für drei verschiedene Weltreligionen, für das Christentum, für das Judentum und für die Muslime, in diesen Quelltexten wird über die Schöpfung gesprochen, wie sie ähnlich zu finden ist in der indischen Mythologie und in der indischen Schöpfungsgeschichte. Wenn wir eines der ältesten Schriftwerke anschauen, das ist das Rigveda aus dem hinduistischen Hintergrund, dann stellen wir fest, dass diese 5000 Jahre alte Schrift die Schöpfungsgeschichte schildert als den Austausch zwischen Prakriti und Purusha. Purusha, der Schöpfergott. Prakriti, die Schöpfung, der männliche und der weibliche Anteil.
Jetzt muss ich mal dazwischen fragen, der Schöpfergott, war das nicht Brahma?
Brahma ist der, der Gestalt gibt. Aber im Rigveda wird aus einer anderen Perspektive heraus geschildert, dass der Purusha, der schöpferische Geist, sozusagen, diese Schöpfung erstellt.
Also es ist nur ein anderer Name für Brahma.
Es ist ein anderer Name für den Schöpfungsanteil, den man mit ganz vielen Namen benennen kann. Da sind die indischen Mythologen ja Weltmeister, dass sie das alles in verschiedene Worte kleiden und dass die gleiche Gottheit mit ganz vielen verschiedenen Namen in Gesamtindien angerufen wird. Das ist etwas, was uns sehr verwirrt, denn wir als Christen kennen in erster Linie das göttliche Prinzip, Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und selbst damit haben wir noch unsere liebe Mühe.
Gut, also jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt Purusha.
Der Purusha wird als der gestaltende Geist dargestellt. Er erschafft aus der Substanz von Prakriti, der Schöpfung, eine Figur. Er formt aus Erde einen Menschen, aus Lehm. Der Lehm, der klebt so schön zusammen und ähnlich wie ein Töpfer ein Gefäß herstellt, so stellt nun der Purusha den Menschenkörper her. Und dann stellt er fest, dass dieser Menschenkörper sich nicht rührt, dass er sich nicht bewegen kann, dass er starr ist. Und ähnlich wie es in unserer Bibel geschildert wird, Gott nahm Erde oder Lehm und formte den menschlichen Körper und gestaltete den Adam. Da hat Gott auch festgestellt in der Bibel als Basis der drei Weltreligionen, dass dieser Mensch sich nicht bewegen konnte. Und er hauchte ihm den Atem ein. Im Rigveda kriecht der ganze Purusha in den Menschenkörper hinein und ist dann das weiße göttliche Licht des Bewusstseins im Menschen. Eigentlich wiederum die Verbindung zum Atman, denn Baba lehrt uns ja, dass der Atman eben ein Teil Gottes ist, der im Menschen ist. Man kann auch sagen, der Purusha oder dieser Bewusstseinsanteil ist die Hand im Handschuh. Der Handschuh selbst ist leblos. Die Hand bringt die Bewegung, die Hand bringt das Luftelement und das Luftelement wiederum holt alle Lebenskräfte in den Körper und macht sämtliche Aktivitäten, sodass man wirklich sagen kann, Gottes Atem erhält den Menschen, bewegt den Menschen, holt ihm sämtliche Baustoffe, die er energetisch für seinen Körper braucht, in den Körper hinein. Und er sorgt dafür, dass der Mensch leben kann und Lebenskräfte auch nutzen kann.
Also damit ich dich jetzt richtig verstehe, der Purusha ist der Geist, das reine Bewusstsein und Prakriti ist die Urmaterie, die sich dann manifestiert. Und der Purusha ist also in diesen Lehmklumpen geschlüpft und hat ihn dadurch belebt und damit also den ersten Menschen erschaffen.
Es gibt zwei Schöpfungsgeschichten und es gibt natürlich auch die Aussage von Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und aus dem Wort ist alles entstanden, was im Himmel und auf Erden ist. Das bedeutet, so wie Baba uns erklärt, dass aus dem göttlichen Bewusstsein der erste Urklang entstanden ist. Man kann sagen Amen, so wie wir Christen sagen. Dieser Urklang kann aber auch Aum heißen. Aum und Amen haben Klangähnlichkeit. Und aus diesem So sei es ist schon der Gestaltungsauftrag damit vorhanden. Es sei, da wird etwas zum Sein aufgerufen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es gab eine Quelle. Dieses Bewusstsein ist ein in sich ruhendes Bewusstsein, das erst dann, wenn es gestalterisch werden will, in Bewegung gerät und dann gibt es Lichtwellen. Diese Lichtwellen, das ist das, wo in der Bibel steht, als erstes gab es Tag und Nacht, die Unterscheidung. Ja? Und dann gab es das Feste und das Flüssige. Und diese Form von elementaren Darstellungen, von Flüssigem, das ist das Prinzip der Anpassungsfähigkeit, das Prinzip der Flexibilität, das Prinzip des Sich-Einfügen-Könnens, des Sich-durch-etwas-hindurch-arbeiten-Könnens mit sanfter Gewalt. Wir wissen, dass Wasser enorm Kräfte hat. Diese Elemente haben schon die Prägungen, die aus dem ersten Aum herauskommen, sodass Lichtwellen aus der Klangwelle des Aum schon die Prägung von Anpassungsfähigkeit haben. Und dann ist es kein großer Schritt mehr zu sagen, wir selber, die wir aus den 5 Elementen bestehen, müssen die Qualität des Anpassens als reine Qualität aus dem göttlichen Willen heraus kultivieren lernen.
Du hast eben vom Lehm und von dem Ohm gesprochen. Da fiel mir noch eine Produktion von Joachim Ernst Behrendt ein. Der war früher Redakteur in der Jazz-Redaktion beim Westdeutschen Rundfunk. Und der hat unter anderem eine Sendereihe produziert, die hieß Nada Brahma, Die Welt ist Klang. Wenn ich mich da richtig erinnere, dann ging es da sogar darum, dass der Mensch natürlich aus Lehm erschaffen wurde. Aber was ist Lehm? Lehm ist Sand und Ton als Klebemasse. Also Gott schuf den Menschen aus Ton und also aus dem Ton. Aus dem Urklang Ton um. Das hat mich damals sehr berührt, als ich das gehört habe. Und in diesem Sand-Ton-Gemisch, in dieser Doppelbedeutung, sind ja auch unsere mineralischen Baustoffe schon enthalten.
Und in diesen 5 Elementen sind schon die Basiskräfte des Menschen. Der Stein, der unbeweglich ist, er ist die Festigkeit unseres Glaubens, die Festigkeit unserer Überzeugung. Er ist das Solide, das Dauerhafte, das Ertragende. Darauf müssen wir, wie Jesus später in der Bibel mal zu Petrus sagt, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Der hat nicht den Petersdom gemeint. Diese Festigkeit, dieses nicht wankende, solide, das muss das Fundament unseres Körpertempels werden. Davon spricht Baba wieder. Dass wir zuverlässig sein müssen, dass wir nicht wanken dürfen, dass wir etwas ertragen und aushalten müssen. Andererseits aber auch wieder den Gegenpol der Flexibilität haben, der Einpassungsfähigkeit. Dass wir die Qualitäten der Polarität in uns zu reinen Qualitäten machen. Wir erleben dann in der Schöpfungsgeschichte, wie sie uns dargestellt wird, über den Klang. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Diese Grundschwingung, die alles beinhaltet, beinhaltet auch die sich darstellende Natur, die sich darstellenden Elemente. Alles, was dann nachher zu sehen ist, als das Helle und Dunkle, als die Sterne am Himmel, als die Bäume, die dann entstehen, die Pflanzen, die Tiere, die entstehen, all das ist in Gott schon enthalten. Da kommt nun wieder die indische Philosophie des Dvaita und des Advaita. Es gibt eben nur das eine, das sich in der Scheinteilung in zwei Teile geteilt hat. In die Nicht-Zweiheit, in die nicht wirkliche Zweiheit. Denn aus dem Anfang, wo das Wort war, war der Klang, die Klangwelle, die Möglichkeit, schöpferische Wellen in verschiedenen Farben und Mustern herzustellen, woraus, wenn das Ganze dann einfriert zur Materie, die gesamte Materie existent wird. Das ist genau das, was unsere Physiker heute entdecken. Und das ist einfach so faszinierend, dass die Rishis, die Weisen, die Mystiker, gerade im Osten, all das sehen konnten ohne Elektronenrastermikroskop. Dass sie diese Dinge schon erforschen konnten aus der Quelle des eigenen Inneren. Indem sie, wie Baba uns das immer wieder rät, den Sinne nach innen wenden und nicht nach außen. Dazu brauchen wir aber zunächst, wenn wir das versuchen, das Durchdringen einer dicken Patinaschicht. Und diese Patina-Schicht ist unser Ego. Wenn wir diese Schicht von altem Material, das in Gedanken und Gefühlen festgehalten wurde, wenn wir diese Schicht durchdringen, dann können wir all diese Wahrheiten in uns selber entdecken.
Nochmal Purusha. Purusha, also der schöpferische Geist, der diesen unbelebten Körper erweckt. Und wie geht es dann weiter?
Der Purusha ist der schöpferische Geist. Und zwar nicht unser, sondern der des Erschaffers, des göttlichen Geistes. Wir fragen uns immer wieder in der Wissenschaft, wenn wir heute forschen, wir sehen Hormone, wir sehen Botenstoffe, wir sehen Enzyme, wir sehen unser Immunsystem, wie das funktioniert. Wir sehen, dass unser Blut fließt und unser Herz schlägt, solange wir leben. Aber woher kommt die Energie dazu? Diese Energie, das ist der Purusha. Diese Energie, das ist der Atem Gottes, den der Gott dem Adam oder dem Lehmklumpen einhaucht, wodurch all diese Tätigkeiten durch die Weisheit und das göttliche Licht im Menschen gesteuert werden. Und es ist einfach faszinierend, wenn wir uns überlegen, dass es einen göttlichen Plan gibt in unserem eigenen Körper. Das gesamte Lebensprogramm und Funktionsprogramm, das jetzt von diesem Purusha mit den Luftbläschen seines Atems durch den gesamten Körper gespielt wird, wie wenn Gott mit Seifenblasen in uns spielt und dadurch alle Lebensaktivitäten in Gang kommen. Und unsere Wissenschaftler sehen durch die Mikroskope die Konsequenz, dass nämlich Hormone, Botenstoffe etc. sich bewegen, scheinbare Intelligenz haben. In Wirklichkeit ist es so, als würde man Eisenspäne auf eine dünne Glasscheibe legen und unten drunter mit Magnet gehen. Der Magnet bewegt, der Purusha bewegt, das Luftelement, das Prana bewegt. Der Plan der göttlichen Ordnung hält das Ganze im System.
Also das heißt, dass der Mensch keinen eigenen Willen hat, dass alles von Gott gestaltet wird.
Ja und nein, das ist eine schwierige Thematik, weil ich in der Arbeit mit meinen Klienten sehe, was geschieht, wenn wir unseren Eigenwillen falsch einsetzen. Jeder Mensch braucht Willenskräfte. Ohne Willenskräfte könnten wir gar nicht funktionieren. Wir hätten keinen Antrieb, wir hätten keine Strebsamkeit, wir würden morgens nicht aus dem Bett aufstehen, all solche Dinge. Also Willen brauchen wir. Dieser Wille aber muss sich ganz streng an die Regelwerke der göttlichen Ordnung halten. Er muss den Lebensplan, der ihm gegeben wurde, mit seinem mentalen Teil die ganze Zeit begleiten. Er muss also, ähnlich wie Moses, die Steintafeln vom Berg geholt hat, auf denen die 10 Gebote standen, da ist symbolisch gemeint, unser Mentales braucht einen nicht wankenden Wunsch und Willen, den göttlichen Willen durchzuführen. Und deshalb die Steintafeln. Das Mentale kreiert was Festes, kreiert Regeln. Wenn sich also unser Denken nach dem göttlichen Willen richtet, dann wird unser Eigenwille in totaler Flexibilität mit dem göttlichen Willen eingeschlossen, umwoben. Wenn wir allerdings unseren Eigenwillen einsetzen, unseren Ego-Willen, dann sehen wir, dass ein Konflikt entstehen kann zwischen dem, was es denken will und zwischen dem, was es Gefühl will, weil die zwei sich auch nicht immer einig sind. Also unser Wille muss sich der göttlichen Ordnung unterordnen und dann schützt uns die göttliche Ordnung. Dann ist sie für uns eine Freude, dann ist sie für uns Zärtlichkeit, eine Zärtlichkeit, die einen zu Tränen rührt.
Oh,
Also wir haben nun diesen ersten Menschen und du hast eben auch von Zweiheit gesprochen. In der Bibel haben wir da noch Eva. Gibt es da eine ähnliche Geschichte in der indischen Mythologie?
In der indischen Mythologie wüsste ich jetzt auf Anhieb nur etwas, was im Moment komplex ist. Wir wissen, dass wir in die Welt der Polarität geschickt werden. Schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte wird von der Polarität geredet. Da geht es darum, dass zum Beispiel Adam die Tiere mit Namen benennen soll. Und die kommen alle paarweise. Und da stellt er fest, dass er, der Adam, alleine ist. Dadurch, dass er alleine ist, stellt er fest, dass er keinen Pacht hat, mit dem er sich ausgleichen kann. Er macht also die erste Erfahrung der Dualität. Er sieht, das andere ist etwas Ganzeres. Und in der christlichen Bibel wird Adam dann in Schlaf versetzt. Gott nimmt einen Knochen, eine Rippe, und formt aus dem eigenen Fleisch von Adam einen Körper. Das wird der Körper von Eva, und sie wird nicht Eva genannt zu Anfang, sondern die Männin, die vom Mann genommene, die Männin. Wir erfahren, dass als erstes Gott die Vorstellung hatte vom Menschenbild. Und dieses Menschenbild ist jetzt eigentlich androgyn. Denn wenn es keinen weiblichen Anteil gibt, dann muss auch keine männlichen Geschlechtsteile geben. Also ist der erste Mensch, der erschaffen wurde, eigentlich ein androgynes Wesen, ein Bewusstseinswesen. Und erst in dem Moment, wo er nach der Polarität schielt und feststellt, ich wäre auch gerne zwiefach, fällt er aus der Einheit der Gottbeziehung ein Stück weit heraus. Denn bisher war das einzige Gegenüber, was er hatte, die Weisheit. Also kann man sagen, dass der Adam sich noch zwar in einer unwissenden, aber so doch Weisheit befand, denn er war Teil von der göttlichen Weisheit, hatte aber keine eigene Weisheit entwickelt. Er hatte nichts gelernt. Infolgedessen brauchte er seinen polaren Pacht, um damit Erfahrung machen zu können. Denn die Eva, die dann erschaffen wurde, war diejenige, die empfand und die sah. Und sie war diejenige, die mit der Schlange in Kommunikation trat, mit dem Aspekt, der, und jetzt gehe ich wieder in den Körper hinein, um den Bewusstseinskanal, den wir im Zentrum unseres Körpers haben, sehen wir eine Spirale. Und das ist die Schlange. Gott hat, nachdem der Sündenfall mit dem Apfel stattgefunden hat, die Schlange verflucht. Staub sollst du fressen bis ans Ende deiner Tage. Die Schlange in unserem Körper, die sich um den Lebensbaum des zentralen Nervensystems herumdreht, hat den Kopf nach unten, und diese Schlange, das Luftelement, der Atem Gottes, der da durchgeht, holt den Staub der Erde, das Erdelement, hoch und kleidet darin immer wieder den Menschen in frisches Erdelement ein. Das heißt, die Schöpfung findet jetzt statt. Der Mensch wird jeden Moment von Gott erneuert durch das Erdelement, das Gott mit seinem Atem hochholt. Dass daraus ein Fluch wurde, ist vielleicht eine kleine Verformung dieser ganzen Geschichte. Denn im Grunde genommen zeigt es nur, wie wichtig Gott es ist, dass der Mensch einen intakten, gesunden Körper hat, geformt aus ständig frischem Erdelement. Denn in jedem Moment unseres Lebens holt uns die Schlange des Atems Gottes immer noch Erdelement in unseren Körper. Wir werden jetzt gerade frisch erschaffen.
Ata Isha Vasyopanishad Ata Isha Vasyopanishad Ata Isha
Im Radio Sai Global Harmony Deutschland sprechen wir heute mit Sandrane Nusselein, die sich mit den Mythen indischer und der abrahamitischen Religion aus Sicht der Tiefenpsychologie genähert hat, was uns diese Geschichten zu sagen haben und ob sie uns helfen können auf unserem inneren Weg. Also wie ich mir das dann so vorstelle, Adam hat sich ein bisschen gelangweilt so allein und da fällt mir ein, dass Gott ja ebenfalls diesen Wunsch nach Austausch hatte, wenn auch mit sich selbst.
Da hat Baba einen schönen Ausdruck. Er sagt, ich habe mich von mir selbst getrennt, um mich noch mehr lieben zu können. Wenn man in den inneren Bildern die Abläufe sieht, was geschieht, wenn wir unsere kleinen Irrtümer, die durch unser Erfahrungs-Ich gleich Ego entstanden sind, wenn wir die korrigieren, dann sieht man diese Liebe. Dann sieht man, wie der innere Gott, der ja anteilig als Purusha immer noch in uns ist, wie dieser anteilige Gott sofort die Fehler korrigiert und die Energiesysteme wieder repariert. Das ist sowas von faszinierend. Da sieht man Liebe in Aktion, in unserem eigenen Körper. Und es ist unser Bewusstsein, unser innewohnendes Bewusstsein, unser Atman in uns, der sofort alles wieder in die göttliche Ordnung bringt. Das ist faszinierend.
Wie kannst du Liebe sehen? Man kann sie ja nicht mal beschreiben.
Liebe ist Bewusstsein mit Herzenswärme. Und diese Wärme sieht man als goldenes Feuerelement. Und wir können dazu führen, durch Wandlung unseres Charakters, Veränderung unseres Egos, dass diese Kräfte zu einem goldenen Ei werden. Genauso wie Baba es materialisiert, so hüllt es jeden Menschen zum Schluss vollkommen ein, sodass wir in seine Glückseligkeit, in seine Liebe, in sein Bewusstsein, in seinen Willen total eingebettet sind. Dadurch zeigt er, dass er immer wieder die Schöpfung gebiert. Das Bewusstsein, das ständig die Schöpfung erneuert. Das ist Liebe in Aktion.
Also dieses goldene Ei, das uns umhüllt, ist die in Materie verwandelte Liebe Gottes an uns Menschen.
So würde ich es in etwa nennen. Es ist wie eine Schutzhülle, die sich schlussendlich als filigranes Goldnetz um unseren gesamten Körper gibt wie ein Ei. Es wird dann ein eiförmiges Gebilde, das durchlässig ist, das uns vollkommen in der göttlichen Liebe sein lässt, vollkommen im göttlichen Willen ruhen lässt und vollkommen in Verbindung bleiben lässt mit dem göttlichen Bewusstsein. Sat, Chit, Ananda. Thank you.
Von der Gottesliebe zum Menschen jetzt nochmal zum Sündenfall und dem Rausschmiss aus dem Paradies. Da hatte Eva ja Schuld dran, sag ich mal etwas flapsig, denn Purusha und Prakriti sind ja zwei unterschiedliche Prinzipien. Eva hier im christlichen Verständnis, also der Sündenbock.
Eva ist der Anteil in uns selbst, der die Sinne steuert. Baba belehrt uns immer, wir müssen darauf achten, dass wir die Sinne reinhalten. Was ist das? Das heißt doch nicht, dass wir uns die Augen waschen sollen oder die Ohren. Das bedeutet, dass wir keine Sinnesprojektionen des Habenwollens über die Sinne machen wir Aussendungen, machen wir energetische Aussendungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall von der Eva nehmen, sie hört von der Schlange, dass da etwas Interessantes ist. Was bedeutet das energetisch für uns? Wir haben in unserem Körper den Lebensbaum. Darum dreht sich die Spirale, durch die die Luftbläschen vom Prana zirkulieren, der Atem Gottes. Nur mit Hilfe dieser Prana-Bläschen und mit der Wahrnehmungsfähigkeit können wir sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Wir können dadurch also unsere Sinne einsetzen. Darum muss die Schlange ein Bläschen Luft mit Erdelement verbinden, damit wir überhaupt ein Wahrnehmungsbild in uns abprägen können. Also die Schlange ist notwendig. Wenn wir aber den Willen direkt auf Habenwollen einstellen und nicht die Gesetzmäßigkeiten der göttlichen Ordnung achten, dann bilden wir aus dem Erdelement die Wunschprojektionen. Und davor sollten wir geschützt werden. Wir sollen nicht dauernd das Erdelement, das uns gegeben wurde, um die Energiekörper solide zu machen, das sollen wir nicht verausgaben durch Wünsche, weil wir dann im Inneren die Festigkeit verlieren. In unserer biblischen Geschichte war es so, dass Eva und Adam miteinander kommunizieren. Die Luftbläschen transportieren jetzt die Information des Gesehenen zum Denken. Deshalb sagt der Adam dann, sie hat mich verführt. Sie hat mir die Information erst ins Denken gegeben. Und dann hat das Denken beschlossen, ich will das jetzt haben. Und er gibt die Schuld der Wahrnehmung. Wenn wir unseren Wahrnehmungen die ganze Zeit freien Lauf lassen, dann verführt die Wahrnehmung das Denken zu falschen Handlungsangaben. Fass zu, nimm es an dich. Und deshalb muss unser Gefühl unter Kontrolle des Denkens sein. Also hatte Adam hier das Recht der Eva zu sagen, Finger weg. Das ist das, was Baba von uns erwartet. Dass er sagt, mäßigt euch, steuert mit einem klaren Denken eure Begierden. Sailing of Desires kommt aus diesen Vorstellungen heraus. Baba lehrt uns immer wieder, Charakter muss gereinigt werden. Es ist unsere Aufgabe, mit Manomaya Kosha, mit dem Energiekörper des Menschen, richtig umzugehen.
Ich finde das ja total spannend, die Bibel mal aus dieser Perspektive zu betrachten und nicht nur so als Märchen, wie ich das als Kind gelernt habe. Sag mal, da ging es um einen Apfel. Die Schlange hat Eva ja den Apfelbaum gezeigt und Adam hat gesagt, Finger weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass Äpfel im Paradies doch eigentlich ihr täglich Brot waren. Also warum diese Warnung?
Früchte ja, mit Sicherheit. Aber es gab ein Gebot und ein Verbot. Es gab den Baum der Erkenntnis, den von Gut und Böse. Und es gab den Lebensbaum. Das sind zwei verschiedene Bäume, die da benannt werden. Den Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, das ist der berühmte Apfelbaum. Der andere Baum ist aber der Lebensbaum, durch den das Prana fließt. Wir sehen, dass das der belebende Baum ist, das sozusagen, wo wir den Purusha drin finden oder den Atem Gottes drin finden, der alles aktiviert. Und das macht genauso im inneren Bild, wenn wir das betrachten, einen Baum. Der Apfelbaum ist die Ausreifung der Lebensernte aus diesem Leben. Wenn wir also uns an der Lebensernte vergreifen, egal ob das jetzt ein Apfel oder eine Birne ist, dann haben wir hier etwas Kultiviertes. Und dieses Kultivierte sollten wir anderen Menschen weiterreichen, damit sie davon Nahrung bekommen, was in uns an Kultiviertheit ausgereift ist. Wenn man es so versteht, so war es sicherlich nicht anfänglich gedacht. Ich glaube, dass der Apfelbaum sich in die Bibel geschlichen hat, weil im Inneren, wenn wir schauen, meistens Apfelbäume oder Fruchtbäume, nährende Fruchtbäume zu sehen sind als Symbol der Lebensreifung. Und wenn wir jetzt hier in Indien ganz oft erleben, dass die Menschen Früchte bringen, oder eine Kokosnuss bringen, oder dass sie Blüten bringen, dann ist damit gemeint, sie wollen das bringen, was in ihnen gereift ist. Das ist stets symbolisch für das Ausgereifte der Lebensernte. Deshalb müssen die Früchte untadelig sein, die man Gott opfert. Deshalb sollten die Blüten eigentlich die Lotusblüten unserer Chakren sein. Denn das ist es, was Gott möchte. Er möchte, dass wir zurückkehren zu ihm. Er hat Sehnsucht nach seinen ausgesandten Lichtfunken, dass die zurückkommen. Und dadurch, dass wir ein Chakra zur Lotusblüte machen, denn es ist ja anfänglich ein Trichter, und dann bekommt es immer mehr Blätter, bis es ein blühender Lotus ist, in dessen Mitte dann auch noch Tropfen von Amrita sind, vom Nektar der Unsterblichkeit. Wenn wir ihm diese Blüte zurückbringen, das ist die Symbolik der Opferungen. Genauso mit den Äpfeln. Wenn wir die Äpfel selber essen, dann glaubt das Ego, es sei der Besitzer der Früchte. Eigentlich ist der Besitzer der Baum des Lebens, der Aktivateur, und wir bringen Gott seine Früchte zurück, die er in uns hat reifen lassen. Diese Einstellung brauchen wir. Und das ist schon in der Bibel, in der mythologischen Geschichte so.
Shanti Pradayini Maa.
Und weil sie sich an dem falschen Baum vergriffen haben, werden sie nun aus dem Paradies vertrieben. Und was dann? Ackerbau und Viehzucht?
Sehr spannend ist noch die Geschichte, dass Gott, als er Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt, ihnen Felle gibt. Und wir glauben, dass sie da so Tierfelle umgehängt bekommen haben. In den inneren Bildern sehen wir, dass diese Felle Hautfelle sind. Und zwar sehen wir, dass sich durch unsere Haut hindurch ein regelrechtes Fell aus winzig kleinen, glasartig klaren Röhrchen bildet. Und dieses Hautfell hat eine immens wichtige Bedeutung in der nonverbalen Kommunikation. Menschen kommunizieren über nonverbale Sprache. Jeder Mensch sendet aus seinen Chakren und aus seiner Körperhaut beständig Impulsbläschen aus, also Bewusstseinsbläschen, die so in der Farbe schwingen, wie der Mensch gerade gestimmt ist. Wir kennen das alle, wir kommen in einen Raum, da sitzen zwei Leute, lesen die Zeitung und wir merken, hier ist dicke Luft. Da haben die zwei vielleicht vorher gerade einen heftigen Streit gehabt und wir spüren das. Wir spüren das über unsere Chakren, über die feinen Tastfühlerchen, die in unseren Chakren sind. Und wir fühlen das über das Hautfell. Das Hautfell ist dazu da, dass wir merken, dass jemand in unserem Rücken böse Absichten hat.
Die Haare stellen sich zu Berge.
Zum Beispiel, ja. Aber es sind nicht die physischen Haare gemeint, sondern es ist ein Energiefell direkt unter der Haut. Das geht sofort bis in den Kopf, sodass wir instinktiv gewarnt werden durch unser Hautfell. Und als wir in die Dualität geschickt werden, als Adam und Eva also aus dem Paradies verstoßen wurden, da brauchten sie dieses Schutzfell, um in der Welt überhaupt existieren zu können.
Also als Schutz gegen die nun duale, polare Welt von Gut und Böse da draußen, in der sie was lernen müssen?
Ja, die Vertreibung aus dem Paradies bedeutete den Verlust oder das Aufgeben von einer gewissen geistigen Naivität. Und wenn wir also diese Geschichte sehen wollen als einen Hinweis, wie wir uns zu verhalten haben, und wenn wir diese Geschichte von Adam und Eva nicht sehen wollen wie einen historischen Ablauf, dann müssen wir jetzt mal ein wenig anders denken. Der Lebensbaum und der Baum der Unterscheidung von Gut und Böse, das sind die beiden Bäume, von denen wir eben gesprochen haben. Die finden wir in unserem energetisch-vegetativen System. Adam und Eva waren ja anfänglich nur Adam. Also es gab nur einen, der als dualen Partner den Gott hatte, das Bewusstsein. Nun aber entsteht Denken und Fühlen, männlich und weiblich. Jetzt entsteht aus dem androgynen Lichtwesen ein polares Wesen, das männlich und weiblich ist. Also müssen die zwei jetzt miteinander etwas lernen. Unser energetisch-vegetatives System in unserem Körper ist ein feinstoffliches System. Und das zeigt uns im Inneren, wenn der Lebensbaum und der Baum von Unterscheidung von Gut und Böse gut miteinander funktionieren, dann haben wir im Inneren Frieden und ein Paradies. Dann sind Denken und Fühlen total im Einklang. Damit sie aber noch was lernen, müssen sie jetzt lernen, das Erdelement zu bearbeiten und das ist der Ackerbau. Und dann müssen sie lernen, sich um das Vieh zu kümmern, nämlich Tiere zu domestizieren. Was heißt denn das? Wir müssen lernen, unsere animalischen Impulse von Wildtieren zu domestizierten Helfern der Psyche, gleich Denken, Fühlen, gleich Adam und Eva, zu machen. Wir müssen lernen, aus dem wilden Stier ein Tier zu machen, das sich auch von Flug spannen lässt. Wir müssen aus den Aushalte- und Durchhaltekräften, die im Pferd zum Beispiel symbolisiert werden, Kräfte machen, mit denen wir aushalten und durchhalten, unser steiniges Erdelement im Körper in fruchtbaren Acker zu verarbeiten. Wir haben in der indischen Mythologie die Geschichte von Krishna und dem Kuhhirten. Der Krishna ist der mentale Teil. Und dieser mentale Teil bläst auf einer silbernen Flöte. Und das ist unser zentrales Nervensystem, mit den Chakrenöffnungen, die vom mentalen Teil immer nur die Information, der göttliche Wille will das und ich, das Denken, mache mit. Adam und Eva gingen also in die Welt, um zu lernen, ihre animalischen Impulse zu domestizieren, wieder zu käuen, das heißt zu verarbeiten und Weisheitsmilch zu bringen, die Erde sich untertan zu machen und ihre gesamten Kräfte, auch die Impulsgeber, die animalischen Kräfte, die Stärken, einzusetzen für die Entwicklung einer reichen Ernte. Und zum Schluss sieht man dann immer Felder mit goldenen Ähren und das ist Ananda, das dann in unser Herz kommt. Wenn wir also Adam und Eva wirklich leben wollen auf der Welt, dann müssen wir so tun, dass wir uns anstrengen, das Erdelement bearbeiten, unsere animalischen Impulse domestizieren, Weisheitsmilch bringen, damit Krishna auch Joghurt klauen kann und Butter. Und dann bringen wir die reiche Ernte ein, die irgendwann unser goldenes Ei von Satchit Ananda perfekt macht.
Oh Mann, bei der Fülle an Informationen haben heute meine Gehirnwindungen ordentlich geknirscht. Aber ich muss gestehen, ich hätte noch eine Stunde zuhören können. Es hat mich so gefesselt. Aber leider ist eine Stunde Radio Sai schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei Sandrane Nüsselein, die uns heute mit den Symbolen der Schöpfungsgeschichte aus ihrer tiefen psychologischen Sicht vertraut gemacht hat. Falls Sie Fragen oder Hinweise zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet info@radiosai.de. Und falls Sie unseren wöchentlichen Informationsnewsletter noch nicht kennen, den können Sie auch gern bestellen unter www.radiosai.de. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiedet sich Ihr Radioteam wieder von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie durch diese Sendung Evelyn Seliger. Purnasya Purnamada.